Herzlich willkommen heute Morgen zum MGO Medizin Experten Talk in der Günne. Ich habe heute zu Gast den Herrn Dr. Med. Richard Krüger. Ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Krüger.
Vielen Dank. Guten Morgen, Frau Hoffmann.
Guten Morgen. Darf ich Sie als allererstes bitten, sich ganz kurz vorzustellen?
Sehr gerne. Mein Name ist Richard Krüger. Ich bin 33 Jahre alt, habe also kürzlich erst Geburtstag gefeiert und jetzt auch kurz vorm Facharzt. Also jetzt im Sommer soll es soweit sein und arbeite an einem Maximalversorger, jetzt aktuell mit einer kleineren Geburtshilfe, mehr Fokus auf Gynäko-Onkologie, habe aber einige Jahre an der Berliner Charité in der Geburtsmedizin gearbeitet. Und aus dieser Zeit ist eben auch ein Buch entstanden, was ich geschrieben habe, um werdende Eltern etwas besser auf die Geburt in der Klinik vorbereiten zu können.
Vielen Dank. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
Vielen herzlichen Dank.
Sie haben es gerade eben schon gesagt. Sie haben mehrere Jahre Erfahrung an der Charité in der Geburtshilfe sammeln können. Und Sie haben daraus schon an einem relativ frühen Punkt in Ihrer Karriere die Entscheidung getroffen, ein Buchprojekt zu starten, das Sie eben schon erwähnt haben. Möchten Sie uns kurz mal ein bisschen mitnehmen, was Sie bewegt hat, dieses Projekt ins Leben zu rufen?
Sehr gerne. Das Arbeiten in der Geburtsklinik, so heißt übrigens auch mein Buch, hat mich als junger Mann so ein bisschen ganz neue Tatsachen gestellt, in eine ganz neue Welt geworfen. Und ich bin immer ein bisschen davon ausgegangen, dass ich damit alleine bin, weil ich als junger Mann vielleicht eine gewisse Distanz zu geburtshilflichen Themen habe. Und hatte mir sehr schwer vorstellen können, wie zum Beispiel das Kind durchs Becken rotiert, habe mir sehr schwer vorstellen können, wie dieser Geburtsprozess vonstatten geht und war extrem aufgeregt von meinen ersten Diensten und dachte immer, naja, die werdenden Eltern, die haben ja im Gegensatz zu mir einen Geburtsvorbereitungskurs besucht, die müssen ja eigentlich jetzt perfekt vorbereitet sein. Und habe aber festgestellt, sobald Menschen die Klinik betreten, aus welchem Grund auch immer, sei es mit etwas ganz Vorhersehbarem, wie zum Beispiel den regelmäßigen Wehen oder den Blasensprung, aber auch wenn Unvorhergesehenes eintritt, also Komplikationen, sind eigentlich alle vollkommen überfordert, gestresst und haben eigentlich was ganz anderes erwartet. Und dann habe ich mich so ein bisschen auf die Reise begeben, um herauszufinden, warum ist das eigentlich so? Ich nutze viel in den Aufklärungen in der Klinik ein bisschen bildliche Sprache, Alltagsbeispiele, um werdenden Eltern oder grundsätzlich einfach auch Patientinnen die Medizin zu erklären anhand von Beispielen, die sie aus ihrem Alltag kennt. Und da nehme ich jetzt zum Beispiel mal das Beispiel einer Führerscheinprüfung und Leute machen einen Führerschein und wollen jetzt diese Prüfung gehen und fallen aber alle durch. Dann würde man ja oder sagen, ich war überhaupt nicht auf diese Fahrprüfung vorbereitet. Dann würde man ja sagen, das war kein guter Führerschein-Vorbereitungskurs. Und ich glaube, es ist auch so, dass auf der anderen Seite viele Menschen, die Geburtsvorbereitungskurse machen, gar nicht mit aktiver Geburtshilfe zu tun haben. Ich kenne selber fantastische Hebammen, die seit 30, 40 Jahren im Betrieb arbeiten, in der Klinik arbeiten und selber dementsprechend ihren Fokus auf die Betreuung während der Geburt legen, keine Geburtsvorbereitungskurse machen und selber sich die Haare rauchen und sagen, was wurde denen eigentlich dort außerhalb unserer Klinik eigentlich beigebracht? Und es gibt viele Hebammen, die zum Beispiel eine Hebammenausbildung oder mittlerweile Hebammenstudium gemacht haben, aber danach gar nicht mehr in die tatsächlich aktive Geburtshilfe gehen, sondern dann sich selbstständig machen mit Geburtsvorbereitungen, mit vielleicht auch Vorsorgen. Das bedeutet, dass eben individuell die 1:1-Betreuung zu Hause von Schwangeren stattfindet und auch die Nachsorge. Also wenn das Kind zu Hause dann mit in die Familie bereichert, dann diese Familien zu betreuen. Und ich denke, das ist einer der wesentlichen Problempunkte, dass gerade Geburtsvorbereitung nicht von Leuten gemacht wird, weder von Hebammen noch von Ärztinnen, die tatsächlich in der aktiven Geburtshilfe tätig sind. Und zweitens ist es so, dass einfach, ob man das gut findet oder nicht, ein ganz großer Teil der Geburtshilfe heutzutage mit Intervention zu tun hat. Heutzutage ist Geburtshilfe sehr, 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 sehr sicher. Es ist fast unmöglich, unter der Geburt weder für Frauen noch für Kind zu versterben. Gott sei Dank, das war vor 100 Jahren noch ganz anders. Da ist bei jeder 200. Geburt eine Frau verstorben. Stattdessen haben wir heute nicht mehr das Problem, dass Leute während der Geburt versterben, sondern Geburt als traumatisch erleben und empfinden. Und sicherlich ist das einerseits auch Intervention, aber vor allem ist es sicherlich auch Intervention oder eine Überforderung von einem Geburtsszenario, was man nicht erwartet hat und was man nicht versteht, was vielleicht auch während der Situation, während des Momentes nicht gut kommuniziert wurde, weil vielleicht Personal eine Sprachbarriere hat, weil vielleicht die Patientin oder die Schwangere eine Sprachbarriere hat, weil auch in der Situation man überhaupt nicht mehr aufnahmefähig in der Stresssituation für neue Informationen ist und weil aber auch irgendwie gute Vorbereitung weder vorher stattgefunden hat, aber auch im Nachhinein häufig auch Debriefings, Nachgespräche in den Kliniken nicht stattfinden. Und all das hat mich dazu gebracht, dass ich dachte, irgendwie muss doch mal einer aufschreiben, was standardisiert in jeder Klinik passiert. Ganz egal, ob es ein Klinikum in der sehr hohen Versorgung ist, ein sogenanntes Perinatal-Level-1-Zentrum, dann gibt es das Level-2-Zentrum, die Klinik mit perinatalem Schwerpunkt, das ist Level 3, und die einfache Geburtsklinik, das ist Level 4. Und ich habe jetzt mittlerweile in beiden Leveln gearbeitet, 1 und 4, also beide Enden der Fahnenstange, und kann sagen, es gibt viel Spannendes zu berichten, viel Spannendes zu lernen. Und je mehr man einfach weiß, desto mehr hat man die Möglichkeit, seinen eigenen Geburtsprozess einerseits zu verstehen und auf der anderen Seite aber auch einzufordern, was man vielleicht auch haben möchte während der Geburt. Und deswegen habe ich mal dieses Buch geschrieben.
Also ganz kurz zusammengefasst. Gute Aufklärung und viel Wissen im Vorfeld schafft Sicherheit und kann vielleicht auch sogar im Endeffekt Traumatisierung vermeiden.
Da bin ich mir sehr sicher, dass das so ist. Und ich denke, es ist natürlich schöner, sich über ein problemloses, komplikationsloses Szenario zu informieren. Aber es trügt der Schein zu sagen, dass eine Geburt entspannt, unkompliziert, schmerzfrei und einfach so gelingt. Es ist sehr schön, wenn das so klappt. Und es ist auch ein Prozess, der natürlicherweise funktioniert. Aber es ist eben auch ein Prozess, der, wenn man viele Frauen fragt und auch der medizinischen Evidenz Glauben schenkt, einer der schmerzhaftesten, einer der vulnerabelsten und auch einer der gefährlichsten Momente im Leben einer Frau ist. Und das ständig zu verklären und zu sagen, das ist vielleicht, muss der schönste Moment des Lebens sein, das, glaube ich, wird der Sache nicht gerecht und bringt gerade Erstgebärende und ihre Familien dazu, mit einer ganz falschen Einstellung zur Geburt in die Klinik zu kommen und eigentlich dann davon total überrascht zu werden, was eigentlich mit ihnen dort passiert. Alleine die Statistik sagt, jede 5. Geburt in Deutschland erfährt eine Geburtseinleitung, jede 4. Schwangere nutzt die Möglichkeit einer PDA, jedes 3. Kind in Deutschland kommt per Kaiserschnitt zur Welt. Alleine, wenn man das mal so zusammennimmt, natürlich gibt es auch die Frau, die eingeleitet wird, eine PDA bekommt und einen Kaiserschnitt. Also es ist natürlich möglich, dass sie sich hier die Gruppen überschneiden, aber sicherlich wird weit über die Hälfte der Frauen während der Geburt, und sei es nur ein bisschen Oxytocin nach der Geburt des Kindes gespritzt zu bekommen, irgendeine Art der medizinischen Intervention erfahren. Und 98,5% der Frauen gebären in Kliniken. Es ist also alles andere als so, als würden ganz viele Frauen gar nicht das Klinikleben erfahren, sondern auch als kerngesunde, gesunde junge Frauen kommen sie in Kliniken, gebären dort, können dort das Sicherheitsnetz einer Klinik nutzen, haben vollen Umfang, fänglich Zugriff auf die Professionalität der heutigen Medizin. Aber es ist sicherlich auch eine sehr große Herausforderung, das alles zum ersten Mal durchzumachen. Wenn man dann unbevorbereitet reingeht, wird man sicherlich davon überrascht, gestresst und die Erwartung häufig enttäuscht.
Ja. Jetzt gehen wir mal im übertragenen Sinne in den Kreißsaal. Sie haben es gerade schon gesagt, es ist eine absolute Ausnahmesituation für die Frauen und sicherlich auch für ihre Begleitung. Und gleichzeitig haben wir heutzutage eine Geburtshilfe, die sehr stark von Interventionen geprägt ist. Wie findet man da das Gleichgewicht, wenn man von medizinischer Seite diese Geburt betreut, dass man sagt, ich kann sowohl auf diese extrem emotionalen Patientinnen eingehen, aber gleichzeitig auch eine sichere Geburtshilfe leisten. Also was würden Sie da jetzt zum Beispiel Neulingen, die neu im Kreißsaal anfangen, mit auf den Weg geben? Was wären da so Ihre Tipps?
Ich denke, da gibt es ganz verschiedene Aspekte, die ich über die letzten 7 Jahre meiner Assistenzarztzeit gesammelt habe. Und ich würde auch sagen, dass ich heutzutage auch anders auf viele Dinge blicke als zu Anfang. Deswegen ist es nicht verkehrt. Ich hätte mir folgende Dinge damals selber gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich allgemeingültige Plätze für andere Menschen sagen kann, aber was hätte ich vielleicht meinem jüngeren Ich gerne gewünscht? Ich glaube, dass also zunächst einmal ganz wichtig ist der Unterschied zwischen Empathie und Sympathie. Empathie ist eigentlich die Fähigkeit, sich in jemanden hineinversetzen zu können. Es ist aber auch die Möglichkeit, objektiv jemanden zu beraten und in seiner Situation begleiten zu können, ohne dabei selber mitzufühlen. Ich habe schon viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die empathie- und sympathielos sind. Ich habe ganz viele sehr sympathische Kolleginnen und Kollegen erlebt. Und ich finde gerade die Empathie zu sagen, ich verstehe, warum Sie hier sind, ich verstehe Ihre Sorgen, aber aus diesem Grund können wir Sie hier gut betreuen. Das ist auch etwas, was eigentlich Patientinnen gerne wollen. Sie wollen nicht, dass ich auch vor Glück mitweine und sie wollen auch nicht, dass ich vor Kummer mitweine, wenn etwas Problematisches passiert, sondern dieser objektive Berater zu sein, der trotzdem menschlich ist und den Leuten das Gefühl gibt, dass sie verstanden werden. Das ist, glaube ich, erstmal einer der Schlüssel zum Erfolg, auch diesen stressigen Beruf als Arzt und auch gerade auch in der Geburtshilfe gut erleben zu können. Wenn ich nach Hause gehe, egal was ich erlebt habe, schaffe ich es, ist auch von mir zu loszulösen und nicht alles mit nach Hause zu nehmen, was ich in der Klinik erlebe. Und auch nicht am nächsten Tag, wenn ich wieder in die Klinik komme, ist dann wieder mitzunehmen. Und eine andere Sache, die dabei wahnsinnig gut hilft, ist sicherlich auch das Gespräch mit Kolleginnen und auch das professionelle Gespräch darüber. Es gibt zum Beispiel Supervision, Barlind-Gruppen, das hat jeder schon mal gehört, der in der Geburtshilfe tätig ist, denn wir machen im Rahmen der Facharztausbildung auch immer psychosomatische Grundversorgungsfortbildungen mit vielen, vielen stündigen Gesprächsreihen mit Kolleginnen und Kollegen, um einfach immer zu besprechen, was gab es vielleicht für Situationen im Kollegium oder aber auch während der Geburt oder mit Patientinnen, die uns belastet haben. Aus welchem Grund auch immer. Ja, das mag natürlich ein Notfall gewesen sein, das mag aber auch vielleicht die eigene Unkenntnis, die eigene Unfähigkeit gewesen sein oder einfach ein schwieriges Gespräch. Und das ermöglicht einem so ein bisschen zu realisieren, dass man nicht alleine ist, dass es auch einen professionellen Weg gibt, damit umzugehen. Mit jeder schwierigen Situation gibt es in der Regel einen professionellen Weg, damit umzugehen. Und wenn man dieses Handwerkszeug dabei hat, dann ist man ein bisschen besser, glaube ich, auf die Arbeit in der Klinik vorbereitet. Natürlich ist es auch so, dass ein gutes soziales Umfeld einen gut auffangen kann, sei es die Partnerschaft, sei es Freunde, aber auch Sport beispielsweise oder einfach mal abends auszugehen, also auf andere Gedanken zu kommen, ist etwas, was mir persönlich viel geholfen hat. Ich bin zum Beispiel einer der wenigen Ärzte, die in seinem privaten Freundeskreis relativ wenig Ärztinnen und Ärzte hat. Und ich habe immer für mich so einen relativ klaren Strich zwischen beruflichem Leben und privatem Leben ziehen können und denke, dass mir persönlich das gut getan hat und würde auch den Menschen empfehlen, sich irgendeine Form von Ausgleich neben dem Berufsleben zu schaffen.
Gute Psychohygiene, quasi geschaffen durch viele Faktoren. Alles klar.
Richtig.
Jetzt haben Sie es eingangs, hatten Sie es schon gesagt, dass viele Frauen in die Klinik kommen und eigentlich nicht so wirklich wissen, was sie erwartet, vor allem von der medizinischen Seite, zum Teil sogar schon mit einem relativ verklärten oder romantisierten Bild von der Geburt bei Ihnen in der Klinik ankommen. Was denken Sie, wo kommt es her, dieses Bild?
Also eine Sache kann ich
auch... Dass es dann doch so ein Stück weit naiv ist, würde ich sagen. Na, also um es ein bisschen überspitzt darzustellen.
Ich selber würde mir als Mann, der in der Geburtshilfe tätig ist, natürlich niemals erlauben, werdende Schwangere als naiv zu bezeichnen. Und ich glaube auch nicht, dass sie daran schuld sind. Aber es gibt irgendwelche Situationen vor der Geburt, die dazu führen, dass irgendwie nicht Klartext Schwangere untereinander sprechen oder mit, also irgendwie fällt es ganz, ganz schwer, finde ich, reelle Informationen zu kriegen. Das kann ich deswegen auch nochmal selber sagen, weil ich selber auch Vater geworden bin vor 2 Jahren und wir einen kleinen Sohn haben. Und ich auch sagen kann, dass auch meine Frau beispielsweise, die ja nach meinem Dafürhalten an sehr guter Quelle sitzt, um evidenz- und objektive basierte Informationen zu erhalten, am Ende auch von vielen Quellen verunsichert war. Es gibt natürlich Geburtsvorbereitungskurse, die teilweise eben nur die physiologische, die unkomplizierte, die natürliche Geburt thematisieren. Vielleicht dann mal eine Stunde das Thema Komplikation ansprechen und sagen, dass man eben auch einen venösen Zugang ablehnen kann und eben auch nicht nur in der Klinik gebären kann. Aber worauf muss ich mich denn tatsächlich gut vorbereiten? Ich nehme mir was anderes. Ich möchte zum Flughafen. Worauf muss ich mich vorbereiten? Das ist ja eigentlich nicht das Idealszenario. Ich habe an alles gedacht und der Flughafen ist leer und die Security-Leute sind total nett, sondern ich muss mich vorbereiten auf, da steht tatsächlich vor dem Ryanair-Schalter diese kleine Box, wo irgendwie das Handgepäck rein soll, obwohl man eigentlich ein bisschen zu viel Gepäck dabei hat. Das ist tatsächlich die 23 Kilo nicht zu überschreiten. Das ist tatsächlich 2 Stunden vor Inlandsflügen, 3 Stunden vor internationalen Flügen vorher am Flughafen zu sein und immer noch mal das Gate zu checken, ob man es sich nicht kurzfristig geändert hat. Und wenn ich diese ganzen nervigen, gemeinen, komplikationsreichen Szenarien durchgehe und mich darauf vorbereitet habe, dann kann ich eigentlich fast einen Flug nicht mehr verpassen. Es sei denn, er verspätet sich selber. Und ich glaube, auf die vaginale Geburt, wie sie natürlicherweise stattfindet, wir entfernen uns auch vom Sprachgebrauch sowieso ganz weit weg von der natürlichen Geburt, um einfach auch Frauen, die eben irgendeine Form der Intervention erfahren, einfach auch nicht diesen Status, dass sie natürlich geboren haben, abzusprechen. Aber ich sage mal, die unbeeinflusste vaginale Geburt, das ist ja eigentlich etwas, das ist ja auch in der Natur der Sache irgendwie drin. Ja, da ist es sicherlich möglich, auch einer Schwangeren auch in der Situation zu sagen, jetzt nimm mal die Position ein. Dinge, die man im Vorhinein sicherlich aber einmal etwas komplizierter durchgehen sollte, ist das in den seltenen Spezialsituationen von großer Anstrengung, vielleicht auch, wo es hektisch wird, weil tatsächlich notfällig Interventionen erfolgen müssen, dass es das ist, was man durchgehen sollte. Und das nimmt einen viel zu kleinen Teil in der Geburtsvorbereitung ein. Es ist natürlich aber auch so, dass viele Geburtsvorbereitungskurse gar nicht individuell sind. Da ist vielleicht eine 40-jährige Schwangere und da ist eine 16-jährige und eine hat ein BMI von 40 und eine ist vielleicht magersüchtig, also anorektisch. Die eine hat einen Schwangerschaftsdiabetes, die andere hat vielleicht eine Plazenta, die vom inneren Muttermund liegt. Die nächste hat eine Mehrlingsgeburt, also oder Mehrlingsschwangerschaft mit Zwilling oder Drilling. Ich bin selber zum Beispiel ein Zwilling. Da gelten ganz andere Regeln, da gibt es ganz andere Abläufe, ganz andere Leitlinien, die eben tatsächlich hier die gesunde Geburt ermöglichen soll. Und ein allgemeiner Kurs, der für alle Frauen gleichzeitig gelten soll, der kann diesem Anspruch sicherlich nicht gerecht werden. Einer der größten und wichtigsten Faktoren ist sicherlich erstmal andere Schwangere kennenzulernen. Denn ganz egal, wie viele Freunde man hat, es ist sehr, sehr selten so, dass man genau zeitgleich mit all seinen Freundinnen genau zum gleichen Punkt schwanger wird. Selbst wenn es eine Freundin gibt, die ein halbes Jahr vor einem schwanger geworden ist oder nach einem schwanger geworden ist, erlebt man doch das erste Kind sicherlich als absolute Ausnahmesituation und möchte da Menschen haben, die genau in der gleichen Lebensphase sind. Dafür ist unter anderem ein Geburtsvorbereitungskurs gut. Es ist gut, um den Geburtspartner mit einzubinden und wie gesagt zur Vorbereitung auf die physiologische Geburt. Aber ich denke, darüber hinaus bleibt noch ein bisschen mehr Platz. Die Literatur spiegelt eigentlich dasselbe Bild wider. Es wird viel Schwangerschaft erklärt, aber eigentlich nicht das tatsächliche Szenario der Geburt besprochen. Meistens ist das nur ein ganz kleines Kapitel und dann gibt es das Thema Schmerzlinderung und dann gibt es in einem Satz und es gibt auch eine PDA. Aber was das ist und wie man sich darauf vorbereiten kann und wofür wen das genau ist, das steht da eigentlich nicht so richtig drin. Weil es natürlich einfach auch nicht von Narkoseleuten geschrieben wurde, also von Narkoseärztinnen. So kann ich mich auch schlecht zu Hebammen-Themen äußern und ich kann auch nichts sagen zur Versorgung eines Neugeborenen auf Kinderintensivstation, weil es nicht mein Fachgebiet ist, sondern ich mache eben Geburtshilfe als Arzt und darüber kann ich sprechen und das macht sicherlich Sinn, dementsprechend dieses Feld zu erweitern der Geburtsvorbereitung. Neben der unerlässlichen, unersetzbaren Vorbereitung durch eine Hebamme, auch durch eine ärztliche Komponente, die einfach die rein statistisch gesehen sehr wahrscheinlichen Interventionen während der Geburt erklärt. Und eine letzte Sache kann ich noch als Vater sagen, man verklärt seine Kinder. Alles, was ein Zweijähriger macht, ist spannend, ist süß, ist toll. Und ich kann, das ist eine Hypothese, dass ich glaube, dass die Menschen die Geburt ihres Kindes, das Süßeste, das Liebenswürdigste, was sie in ihrem Leben haben, das Wichtigste, das Schönste, das Größte, das Beste, das Fehlerfreiste, was es gibt, dass sie das eigentlich auch in der Retrospektive häufig die Schmerzen und die Anstrengungen vergessen, sondern sagen, das war eigentlich ein wunderbarer Moment. Und es ist auch ein wunderbarer Moment, aber für Menschen, die sich darauf vorbereiten möchten, hilft es nicht immer nur zu sagen, wie wunderbar der Moment ist. Es hilft aber auch nicht im Umkehrschluss zu sagen, dass es überall Blut war und es waren unendliche Schmerzen. Ich habe 36 Stunden in den Wehen gelegen und dann wurde ich aufgeschnitten. Auch das bereitet eigentlich nicht sachlich vor, sondern je sachlicher, je objektiver, empathischer ich Menschen auf dieses Szenario vorbereite, desto mehr, glaube ich, können sie auch mit Ruhe auch auf eine vielleicht stressige Geburt hinblicken.
Alles klar, waren sehr viele Superlative dabei. Dr. Krieger, was sagen Sie jetzt mal so ganz aus dem Bauch raus? Was würden Sie sich wünschen für die Geburtshilfe in der Zukunft? Wo liegen Verbesserungsmöglichkeiten und Optimierungspotenziale, dass Sie sagen, man kommt näher dahin, wo Sie gerne hin möchten?
Grundsätzlich sehen wir gerade einen Rückgang der Geburten in Deutschland. Als ich mein Buch geschrieben habe nach meiner Zeit in der Charité, da hatte ich dann so 500 Geburten etwa begleitet. Da hatte ich noch ins Vorwort geschrieben, dass wir in Deutschland knapp 800 Geburten pro Jahr in Deutschland haben. Das stimmte deswegen, weil wir zu dem Zeitpunkt 780.000 Geburten in Deutschland hatten. Und ich habe das mal so aufgerundet in der Erwartung, dass es ein bisschen mehr wird. Stattdessen sind die Geburtenzahlen deutlich zurückgegangen. Ich musste jetzt in der dritten Auflage korrigieren. Nämlich sind es jetzt nur noch 680 Geburten, meine ich, die 2023 oder 2024 stattgefunden haben. Also 100.000 weniger. Und die Tendenz also ist eben
680.000 bundesweit jährlich.
Richtig. Bundesweit jährlich. Das sind also weniger, also sind also 100.000 weniger und also eine deutlich degressive Geburtenzahl. Also erst einmal wünsche ich mir mehr Kinder. Ich wünsche mir mehr Geburten und ich wünsche mir natürlich bessere Aufklärung für Schwangere. Was ich mir aber zu diesem Zweck auch wünsche, ist, dass natürlich die mehr Geburten und mehr Kinder auch das Personal besser trainieren, mehr Erfahrung ermöglichen, auch gerade in Häusern, wo wenig Geburten stattfinden, dass auch junge Kolleginnen und Kollegen schnell erfahrungsreiche Begleiter einer Geburt werden, um Schwangere gut betreuen zu können. Ich wünsche mir eine Sache, die es überhaupt gar nicht gibt, bis auf wenige Ausnahmen, das ist interdisziplinäre Fortbildungsveranstaltungen. Also Fortbildungsveranstaltungen, wo nicht Ärztinnen und Ärzte der Geburtshilfe und der Neonatologie, also der Neugeborenenheilkunde, der Anästhesie, ihre eigenen Fortbildungen zu den geburtshilflichen Maßnahmen oder Bereichen haben. Und dann gibt es noch die Hebammen und dann gibt es noch die Pflegerinnen von Station, der Mutter-Kind-Station. Sondern ich wünsche mir, dass eigentlich in relevanten gemeinsamen Fortbildungen die Leute zueinander finden und damit einfach auch sich so fortbilden, wie sie in der Klinik arbeiten, nämlich interdisziplinär. Es ist sehr schlecht, wenn da der eine das sagt, der andere das andere. Und ich glaube, dass wir schon alle auf denselben Wissensstand gebracht werden sollten. Das wäre sicherlich etwas, was ich mir sehr, sehr wünschen würde. Gleiches gilt eben auch für die verbesserte und strukturierte Ausbildung des Fachpersonals. In vielen Kliniken ist natürlich die Personaldecke einfach dünn. Dann gibt es eine schwangere Kollegin, dann gibt es Krankheit, was dazu führt, dass einfach auch relativ früh unerfahrene Kolleginnen und unerfahrene Kollegen, wie ich auch damals, einfach früh in Dienste kommen, wo sie eigentlich gar nicht wissen, was sie richtig machen. Und das wird gerade, denke ich, auch dieser besonderen Hilfe, die werden Eltern während der Geburt ihres Kindes brauchen, überhaupt nicht gerecht.
Alles klar, vielen Dank. Dann sind wir soweit eigentlich schon durch. Wenn ich jetzt noch als allerletzte Frage heranziehen würde, was würden Sie so als Take-Home-Message für Kolleginnen und Kollegen abschließend gerne noch sagen, denen gerne noch mit auf den Weg geben?
Also für werdende Kolleginnen gibt es drei Dinge, die ich wichtig finde. Erstens, es ist einfach das Besprechen von schwierigen Situationen mit Kolleginnen und Kollegen. Und auch wenn das manchmal im Team schwerfällt, weil man vielleicht Scham hat, über gewisse Probleme zu sprechen, dann gibt es dafür professionelle Rahmen, wie zum Beispiel Barlind-Gruppen oder Supervision, wo man sich eben auch mit Kolleginnen und Kollegen auch im virtuellen Raum unterhalten kann, wo man einfach das erzählen kann, was einem auf dem Herzen liegt, ohne dafür in irgendeiner Form Konsequenzen am Arbeitsplatz befürchten zu müssen. Ich selber oder ich glaube auch viele werdende Ärztinnen und Ärzte denken häufig bei diesem Thema psychosomatische Grundversorgung, ach, das brauche ich eigentlich ja nicht. Das kann ich ja alles schon. Ja, ich kann ja gut mit Patientinnen sprechen und warum? Ich muss das niemandem erzählen. Ich kann das mit mir selber ausmachen. Aber ich persönlich hatte wirklich den Eindruck, dass mir das unglaublich viel gebracht hat und unglaublich viel Last von meinen Schultern genommen hat. Gleiches gilt auch für Kommunikationsseminare mit Patientinnen, eine schwierige Nachricht zu überbringen, empathisch auch für Patientinnen als Gesprächspartner sein zu können. Die Möglichkeiten des Spiegelns im Gespräch, das sind alles Dinge, die kann man tatsächlich lernen und ich finde, die helfen sehr. Zweitens ist es so, machen, machen, machen. Das hat mein alter Chef, Herr Professor Henrich an der Charité immer gesagt. Das heißt, ich glaube, man muss einfach sich über sein reguläres Fach und seine reguläre Medizin, die man in der Klinik macht, einfach für irgendetwas mal engagieren. Und manchmal fällt es natürlich, wenn man noch nicht genau weiß, was einen interessiert, in welchen Bereich man gehen möchte, dann hilft es alles nichts. Dann muss man sich vielleicht auch mal für was engagieren, in einer Arbeitsgruppe engagieren oder sei es nur Qualitätssicherungsaufgaben übernehmen, die dazu führen, dass man einfach mal mit anderen Themen in Kontakt kommt und daraus wird sich schon etwas ergeben, was einen motiviert, wo man mit Leuten zusammenkommt, die einen motivieren und woraus sich einfach Projekte entwickeln, wo man irgendwann sagt, das ist mein kleines Baby und daran will ich weiterarbeiten. Also einfach mit was starten und es wird schon kommen. Drittens, und das ist etwas, das hat, glaube ich, kein Klinikchef, hört das gerne, meines Erachtens sind das lange Urlaube. Ich habe, glaube ich, als einer der ersten Assistenzärzte überhaupt damals nach 10 Jahren Berufstätigkeit meines damaligen Chefs an der Charité einen unbezahlten Urlaub angefragt. Natürlich gibt es Elternzeit, wenn man ein Kind bekommen hat. Es gibt Urlaub, aber es gibt gerade an den großen Universitätskliniken praktisch kaum die Möglichkeit, unbezahlten Urlaub zu nehmen. Und im Rahmen eines solchen unbezahlten Urlaubs, der mir glücklicherweise damals genehmigt wurde, habe ich final die Entscheidung getroffen, dieses Buch zu schreiben. Ich finde, man braucht manchmal längere Urlaube. Nach der ersten Woche baut man einfach erstmal nur die Erschöpfung ab, die man hat. Und danach kommt dann irgendwann der Moment, wo man kreativ wird und auch über sein eigenes Berufs- und Privatleben nachdenkt. Und immer wieder diese Reevaluation Etappen in Form von längeren Urlauben zu haben, vielleicht auch mal wegzufahren, rauszukommen, sich und seine Welt zu überdenken. Das ist etwas, was, glaube ich, mir persönlich zu dem Zeitpunkt sehr wichtig war. Jetzt lebe ich in einem deutlich gefestigteren Umfeld. Jetzt habe ich Familie. Jetzt sind natürlich auch gewisse Reisen oder Flexibilitäten nicht mehr so möglich wie zu Anfang meiner Karriere. Aber das, was ich jetzt mache, das ist hundertprozentig ich und dass ich diese Entscheidung getroffen habe, dafür bin ich sehr dankbar und dafür brauchte ich immer wieder diese Auszeiten von längeren Urlauben, um mich auch gegen gewisse Karriereschritte zu entscheiden.
Alles klar, Dankeschön. Dann danke ich Ihnen für den sehr informativen Austausch, Herr Dr. Krüger.
Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen und für das interessante Interview.